Gerhard Terstegen hat ja ein sehr bekanntes Lied geschrieben und da möchte ich euch die erste Strophe vorlesen. Da heißt es: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Weiter heißt es: Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Was wird wohl im Himmel die Hauptaufgabe sein von Gottes Geschöpfen? Was wird wohl da passieren? In der Offenbarung wird einiges darüber gesprochen. In Offenbarung Kapitel 4 können wir in den Thronsaal Gottes sehen. Und dann werden Geschöpfe gezeigt, wo es hier heißt, ich lese ab Vers 8 in Kapitel 4, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht. Das geht mir jetzt nicht, wie die aussehen, sondern was die tun. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Das bedeutet, das sind Personen, die das im Herzen tragen, Gott anzubeten und immer und immer und immer wieder Tag und Nacht. Dabei geht es dann weiter. Vers 9, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten, hier geht es jetzt um Menschen, nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprachen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und das wird auch nicht einfach nur eine einmalige Sache gewesen sein, sondern es bedeutet, derjenige, der mit Gott in Verbindung tritt, der kann nicht anders, wenn er zu ihm gehört, wie das er sagt: Und ich gebe dir die Ehre. Ich lobe dich. Ich möchte deutlich machen durch meine Körperhaltung, durch mein Reden, wer wirklich derjenige ist, dem alle Ehre gebührt. In Kapitel 5, da wird von dem Herrn Jesus gesprochen, der so einzigartig ist, dass er die Weltgeschichte weiterführen kann. Und auch da wird angebetet. Und es geht wieder um diese Ältesten und um Engel. Und da lese ich ab Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Ihre Zahl waren 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Riesige Menge. Und da heißt es, und sie sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf hier, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Himmel wird angebetet, wird Gott betrachtet, wird der Herr Jesus betrachtet. Und die Menschen werden nicht gezwungen, ja, irgendwie jetzt was zu sagen, sondern es sprudelt aus ihnen heraus. Ja? Und sie wollen gar nichts anderes, wie diesen wunderbaren Gott anzubeten, wie ihn zu ehren. Ja? Wer den Münchner im Himmel kennt, das ist einfach nur schrecklich. Er kennt Gott nicht. Aber wer Gott kennengelernt hat, der ruft so. Der ruft so. Was wird im Himmel sein? Im Himmel wird angebetet. Gott angebetet. Und wisst ihr, wie lange wir da Zeit haben? Ewig! Denn dieser ewige und unbeschreibliche Gott ist würdig, dass er in alle Ewigkeit von seinen Geschöpfen angebetet wird. Und es wird uns nicht langweilig. Nein, niemals. Anbetung finden wir also im Himmel. Was finden wir auf der Erde? Wisst ihr, auch da finden wir viele Menschen, die anbeten. Alles Mögliche. Jede Religion hat irgendwo auch so einen Raum der Anbetung, wie sie es auch verstehen. Und wer keine Religion hat, der hat den Sport. Und auch dort geht man hin und bejubelt seine Mannschaft oder ist traurig, wenn sie verloren hat. Aber wir sehen, dass der Mensch grundsätzlich so geschaffen ist, dass er über sich selbst hinausdenken möchte. Dass er für etwas da sein möchte, was größer ist wie er selbst. Sicher, sehr viele Menschen denken mal zuerst an sich, aber sie wissen auch, wenn sie nur an sich denken, dann sind sie sehr einsam. Sie brauchen etwas, was darüber ist. Und das spüren auch Leute, die nicht erlöst sind. Sie wollen sich auch für irgendetwas hingeben, ja, was ihnen einen Sinn vermittelt und was sie anbeten können. Wo sie ihre Leidenschaft auch hineinlegen. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, dass wir geschaffen sind für Jesus. Ja, denn von ihm und zu ihm sind alle Dinge. Und ich bin davon überzeugt, warum dass es überhaupt auf unserer Welt Anbetung gibt oder man mehr darüber hinausschaut, wie nur auf sich selbst, hängt damit zusammen, weil wir geschaffen sind für etwas Größeres, für Gott selbst. Ja. Ich möchte mit euch eine Begebenheit anschauen, und zwar steht die im Johannesevangelium Kapitel 7. Johannesevangelium Kapitel 7, 4, nicht 7, 4. Und da geht es um eine Begegnung von dem Herrn Jesus mit einer Frau. Wenn ihr Johannesevangelium aufschlagt, Kapitel 4, da wird zuerst einmal gesagt, warum, dass er eigentlich dort, der Herr Jesus dort, in dieser Gegend ist. Es heißt in Vers 4, er, der Herr Jesus, musste durch Samarien reisen. Er wollte eigentlich von Judäa nach Galiläa, ne, und in der Mitte ist Samarien. War eigentlich für einen Juden nicht so üblich, weil er gesagt hat, die Samariter, das ist so ein Mischvolk, die haben nicht so richtig nach Gott sich ausgerichtet, die meiden wir, ne, machen einen kleinen Umweg. Aber der Herr Jesus musste dadurch, sicherlich war es ein Muss von Gott. Dort traf er dann eine Frau. Es heißt hier in Vers 6 bis 8, da steht, es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde. Sechste Stunde war Mittagszeit. Also die haben anders gerechnet, die beginnen ab 6 Uhr und dann 6 Stunden weiter, ist also die heißeste Zeit. Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Also der Herr Jesus war allein. Die Jünger waren weg, alle, ja, hätten ja auch zwei wegschicken können, die anderen hätten da bleiben können, aber Jesus hat sie alle weggeschickt, wahrscheinlich aus dem Grund, weil er wusste, diese Frau kommt. Und diese Frau war auch allein gekommen, denn sie wollte ja Wasser schöpfen und wie sollte man in einer Mittagshitze da jetzt Wasser schöpfen wollen? Das macht man am frühen Morgen oder eher am Abend oder wenn man gerade kein Wasser halt zu Hause hat, aber es sieht so aus, dass sie selbst auch eher die Einsamkeit suchte. Was wollte eigentlich der Herr, als er mit dieser Frau dann in Kontakt kam? Das sehen wir in Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Was wollte der Herr Jesus von dieser Frau? Er wollte, dass sie ihn näher kennenlernt. Dann, was war eigentlich mit dieser Frau los? Vers 16 bis 18. Die Frau wollte eigentlich jetzt das Wasser auch haben, aber Jesus spricht dann zu ihr, geh hin. Und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Was ist mit dieser Frau los? Sie lebte über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte in Schuld. Sie hatte eine große Not in ihrem Herz. Ja. Sie wollte mit jemandem zusammen sein und es klappte nicht. Ja. Und dann heißt es, und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Sie lebte nicht nach Gottes Geboten, so war es. Und wahrscheinlich auch deswegen ist sie allein, versuchte sie alleine zu diesem Brunnen zu gehen, damit sie nicht immer wieder so im Geschwätz der Leute da das so ausgesetzt war und hat dann dort den Herrn Jesus getroffen, der sie treffen wollte. Wieso kam es dann aber, nachdem der Herr Jesus sie so angesprochen hat, zu einer Wende im Gespräch? Und ich werde jetzt diese Verse, worum es hauptsächlich geht, vorlesen. Und zwar von Vers 20 bis 26. Da heißt es, unsere Väter haben zu diesem Berg angebetet, so sagt die Frau. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn wer Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wieso ist jetzt eigentlich eine Veränderung im Gespräch passiert? Herr Jesus hat ja vorher von dem lebendigen Wasser gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass sie auch Schuld in ihrem Leben hat. Und dann sagt die Frau, Vers 19, ich sehe, du bist ein Prophet, also du kennst dich aus, ja, Gott gibt dir vieles auch von meinem Leben, ich werde mich da nicht herauswinden, also dass das vielleicht irgendwie das begründen, aber dann kommt die Sache mit der Anbetung. Es sieht mir fast so aus, dass die Frau einfach ablenken wollte. Ja? Es ist ja manchmal so, wenn man direkt mit der eigenen Schuld konfrontiert wird, dass man dann einen Ausweg sucht. Und sie sagt, ja, du bist ein Prophet, bitte sag mir doch, wo ist jetzt der richtige Ort der Anbetung? Aber vielleicht auch nicht nur deswegen, dass sie ablenken möchte, sondern weil das auch ihr eigenes Herz berührt. Denn wie schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir so geschaffen sind, dass wir über unser eigenes Leben hinaus auf Gott ausgerichtet werden sollen, um ihn anzubeten. Dass nicht also unsere Welt der Tische und Bänke oder unsere persönlichen Probleme das alles sein soll, sondern wir sollen unsere Blicke erheben zu unserem Gott. Und auch sie hat eine Seele und auch sie berührt eine solche Frage, wo ist eigentlich oder was ist eigentlich die richtige Art der Anbetung? Und wenn der Herr Jesus jetzt darauf eingeht, er hat jetzt ja kein theologisches Gespräch mit Nikodemus, sondern er hat eine samaritische Frau vor sich. Ja, eine Frau, die ihr Leben gezeichnet hat mit Schuld und Sünde. Dann bedeutet das, liebe Frau, das Thema ist für dich genauso wichtig. Ja? Es ist für jeden Menschen wichtig. Es ist für Männer wichtig, es ist für Frauen wichtig, es ist für Juden wichtig, für Samariter wichtig, es ist für Sünder wichtig und es ist für Menschen, die eben ja, gerecht geworden sind, wichtig. Für jeden ist es wichtig. Deshalb spricht auch Jesus mit ihr. Und genau über dieses Thema. Warum ist es wichtig? Gott hat, so heißt es hier in Vers 23 am Ende, ein Bedürfnis, ein Wunsch. Er sucht, um zu finden, natürlich. Er will Anbeter. Das ist Gott wichtig. Ja. Und weil das Gott wichtig ist, sagt es Jesus auch uns. Und was spielt aber bei der Anbetung keine Rolle, liebe Frau? Was spielt keine Rolle? Sie fragt ja, wo ist der Ort der Anbetung? Und da hat sie ja auch Jerusalem im Blick gehabt, wo die Juden ja schon sagen würden, ja Moment, Gott hat uns ja die Stiftshütte gegeben, den Tempel gegeben, die Orte, ja, da sollen wir anbeten. Und jetzt, der Jesus macht deutlich, dass es eine Veränderung gibt. Dass es nicht mehr darauf ankommt, an welchem Ort du bist. Am Anfang war es bei der Stiftshütte und bei dem Tempel sehr wichtig. Warum? Weil über das Opfer, das immer bei der Stiftshütte und auch bei dem Tempel war, der Mensch erst nahe zu Gott kommen konnte. Aber mit dem Auftreten des Herrn Jesus wird sich die Anbetung verändern. Und darüber spricht der Herr Jesus mit dieser Frau. Er sagt, schau nicht darauf, wo du gerade bist, ob du jetzt in einem Ort bist, in einem Bereich bist, wo man Gott näher wäre. Der Ort hat keine Bedeutung. Dann, wenn Jesus von wahren Anbetern spricht, sehen wir das, Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten. Wenn er sagt, es gibt wahre Anbeter, dann muss es doch auch falsche Anbeter geben, oder? Wisst ihr, es ist Folgendes, es kann passieren. Zwei Menschen reden genau das Gleiche. Sie sprechen ganz genau das Gleiche, vielleicht sogar mit der gleichen Betonung. Und der eine betet Gott an und der andere nicht. Warum? Hier wird deutlich, nicht das Sagen ist das Entscheidende, sondern das Sein. Ja? Nicht das Sagen ist das Entscheidende, sondern das Sein. Als was möchte denn Gott angebetet werden? Schauen wir mal in den Text. Vers 23. Zweimal wird hier Gott mit einem besonderen, mit einer besonderen Bezeichnung wiedergegeben. Als was? Als Vater. Sehen wir das? Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist der Wahrheit anbeten. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Was macht also der Herr Jesus hier deutlich? Dass Kinder Gottes eigentlich alleine Gott in Wahrheit anbeten können. Auch macht der Herr Jesus noch etwas zwingend erforderlich. Und zwar in Vers 23 und 24 wird es auch zweimal betont. Ja. Geist und Wahrheit. Zweimal. Im Geist, Menschen müssen quasi mit diesem Geist oder in diesem Geist sein. Nicht jeder hat das. Aber hier wird gesagt, das ist eine Voraussetzung. Und im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 5 bis 7 wird auch dieses Thema angesprochen. Und zwar geht es da nicht um die Anbetung, sondern um überhaupt zu Gott zu kommen, in Gottes Reich zu kommen. Da heißt es, ich lese es vor, Kapitel 3, Vers 5, Jesus antwortete, es geht hier um den Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und hier wird, so wie wir das hier sehen, Geist und auch die Geburt in eine Verbindung gebracht. Und wenn jemand geboren wird, hat er automatisch Eltern. Ja? Und wenn jemand aus dem Geist geboren wird, dann hat er auch automatisch einen Vater. In Johannesevangelium, auch Kapitel 1, Vers 12 und 13, da wird auch noch einmal von einer Geburt gesprochen. Da heißt es, alle aber, die ihn aufnahmen, es geht um den Herrn Jesus, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also versuchen wir das einmal so nachzudenken. Der ewige und lebendige Gott sucht und sehnt sich nach Anbetern, die in Wahrheit und Wahrhaftigkeit ihn anbeten. Und dann müssen diese aber im Geist ihm anbeten, das heißt im Geist, dass sie Kinder Gottes geworden sind. Im Geist, dass sie Christus als ihren Herrn aufgenommen haben. Und dann kommt es schon auf den zweiten Punkt. Es geht ja nicht alleine im Geist, sondern auch in Wahrheit, in der Wahrheit. Und der Herr Jesus hat über sich selbst gesagt in Johannes 14, Vers 7, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das habe ich hier zwar schon, denke ich, schon mal gesagt, bin davon überzeugt, dass alle zu Gott kommen. Jeder Mensch, ob er glaubt oder nicht. Denn der Mensch wird vor Gott erscheinen. Und Gott wird ein Richter sein von jedem Menschen. Aber bei den Kindern Gottes ist er der Vater. Und nur durch den Herrn Jesus wird Gott mein Vater. Was sucht Gott auf diesem Planeten? Was ist für ihn wirklich wichtig? Es ist für ihn wirklich wichtig, dass seine Kinder, egal ob sie jetzt schöne große Worte machen können oder stammeln, egal. Für ihn ist es wichtig, dass seine Kinder zu ihm rufen und ihn anbeten. Und wie anbeten wir? Wie beten wir Gott an? Paulus hat einmal, nachdem er den Römerbrief fast zu Ende geschrieben hat, über die Handlungen Gottes nachgedacht. Was er tut. Und da möchte ich euch mal so das Gebet des Paulus vorlesen. Und zwar in Römer Kapitel 11, das sind doch schon ein paar Verse hinterher, aber macht nichts. Römer Kapitel 11, ab Vers 33. Und da heißt es, o welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, ich rede jetzt mal zu den Kindern Gottes, die den Herrn Jesus im Herzen tragen, die die Erlösung schon erfasst haben. Ihr seid aufgefordert, aufgerufen, Gott zu loben für das, was er euch getan hat. Kein anderer kann Gott für deine Errettung preisen. Das kannst du. Kein anderer kann für das Gott loben, dass er dir eine wunderschöne Heimat auch im Himmel schenkt. Das kannst nur du. Ja? Und Gott möchte angebetet werden. Und mein Gebet ist auch dies, dass Gott auch uns als Gemeinde dazu immer mehr auch hinwachsen lässt, dass wir in großer Dankbarkeit und Ehre unserem großen Gott loben und ihn anbeten. Ja? Es hat der Herr Jesus damals der Samariterin gesagt. War kein großes theologisches Gespräch unter den Jüngern. Vielleicht hat er das auch schon thematisiert. Aber das war jetzt bei dieser Samariterin, die Frau am Jakobsbrunnen. Das bedeutet, das ist für uns alle sehr wichtig. Amen.